Anstoß, der Fußball-Podcast.
Fabian, weißt du, an welchen Fußballer ich seit Tagen denken muss morgens, wenn ich hier in Hamburg aus dem Fenster gucke? An welchen Fußballer ich ständig denken muss?
Nee, also ich habe jetzt überlegt, es ist kalt, es ist matschig, es ist grau. Wahrscheinlich kommt jetzt irgendwie so ein Wortspiel in die Richtung, oder?
Paul Nebel.
Ja.
Ich muss ständig an Paul Nebel von Mainz 05 denken. An den offensiven Mittelfeldspieler, weil es wirklich eine trübe Soße ist. Eine Nebelglocke liegt seit Tagen über Hamburg. Man kann kaum noch den Fernsehturm erkennen. Und in Wolfsburg, da war ich ja auch am Dienstag, da kann man kaum die VW-Schlote, die VW-Türme erkennen. Und ich glaube, zwischen Wolfsburg und Hamburg liegen ja auch noch ein paar Kilometer, ist es ähnlich. Ich bin am vergangenen Samstag nach Osnabrück gefahren. Auch da war es eine einzelne Nebelfahrt. Vor mir leuchteten die Nebelscheinwerfer auf der Autobahn, auf der A1 bei einigen Autos auf. Also es ist sehr, sehr neblig. Und ich hoffe aber, dass du, lieber Fabian Wittke, klare Sicht hast, perfekten Blick auf die heutige Anstoßfolge. Du bist ja gerade nicht in Hamburg und das ist auch die Erklärung dafür, dass wir diese Folge wieder getrennt voneinander aufzeichnen und wir zeichnen erst am Dienstag, an diesem 21. Januar auf. Eigentlich wollten wir das Montag machen. Du hast kein Problem mit Nebel, sondern mit Strom. Es gab gestern einen Stromausfall, der dazu geführt hat, dass wir nicht, wie ursprünglich geplant, am Montagabend schon aufzeichnen konnten.
Ja, das ist absolut richtig und ich muss ja, wir sind ja auch der Transparenz-Podcast, ist ja völlig klar. Also ich bin aktuell mal wieder so ein bisschen gefühlt in meiner zweiten Heimat, das ja tatsächlich auch Kapstadt ist, weil ich hier sehr häufig im Winter, häufig sehr privat, aber hin und wieder auch beruflich unterwegs bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, jetzt wird es auch nochmal die ganz große Mitleidsdose geben, die geöffnet wird mit einem lauten Klack. Ich muss ganz ehrlich sagen, gestern hatte ich auch keine freie Sicht auf den Tafelberg bei 31 Grad, denn es gab links und rechts, bedingt durch den heftigen Wind, das ein oder andere Feuer und da war der Tafelberg auch vernebelt, zusätzlich die dicken, fetten, walzigen Wolken, die da so runterziehen in die Stadt, haben die Stadt nicht auch immer ganz klar sichtbar gemacht. Von daher, ich weiß, es ist ein hartes Leben, aber ich kann deine Eindrücke mit der nicht immer freien Sicht durchaus auch teilen.
Ja, Fußballvereine haben sich in der Winterpause in Belek, in Jerez oder in Almansiel vorbereitet. Du verbringst deine Winterpause in Kapstadt. Und nicht nur die Winterpause, sondern auch den Restart ins Jahr 2025. Das ist Fabian Wittke, mein Name ist Michael Augustin. Ihr hört Anstoß und zu Paul Nebel möchte ich noch was sagen. Der spielt ja wirklich eine fantastische Saison, ja. Der U21-Nationalspieler. 16 Spiele für Mainz 05, 5 Tore, 2 Assists und jetzt kommt der absolute Ritterschlag. Kicker-Durchschnittsnote 2,92. Das ist der wirklich ultimative, letzte noch fehlende Beweis dafür, wie stark Paul Nebel spielt. Aber gerade ist er, glaube ich, verletzt. Das hat dann aber nichts mit dem Wetter zu tun.
Nee, möglicherweise ist er der Ersatz für Omar Mamouche. Da gibt es ja übrigens jetzt auch den Vollzug, also das wahrscheinlich auch alles gerade während dieser Folge. Es gibt ja vielleicht noch einmal so anschließend an die vergangene Folge dann ja nun offenbar doch den Wechsel. Ich gehe mal davon aus, bei dem Niveau, was er momentan abrufen kann, dass er jetzt nicht unbedingt durch den Medizincheck fällt. Und was ich auch ganz witzig fand, also Paul Nebel wird natürlich jetzt nicht der Nachfolger von Omar Mamouche, das war jetzt nur so gesagt.
Du meinst Mamouches Wechsel nach England zu Manchester City?
Ja, gut, das ist ja klar. Das können wir voraussetzen, glaube ich, oder?
Ja. Ja, oder redest du davon, dass Paul Nebel irgendwo hinwechselt?
Nein, genau. Ich habe gesagt, vielleicht wird Paul Nebel dann ja der Nachfolger von Omar Mamouche, aber das war nur so gesagt. Aber was ich ganz witzig fand, dass der Tsimas, über den wir in der vergangenen Folge auch gesprochen haben, und das ist
Tsimas,
dass der Tsimas auch tatsächlich ja so der absolute Paradespieler ist für Eintracht Frankfurt. Also das was Werder früher, Anfang der 2000er und vielleicht noch bis Ende der 2000er und noch ein bisschen Anfang der 2010er war, ist jetzt eigentlich Eintracht Frankfurt geworden, dass sie diese ganzen Spieler, die High-Potential-Spieler nach und nach holen, weil sie natürlich auch den einen oder anderen Verein ausstechen können, weil sie natürlich auch in der Regel einen hohen Wasserstand auf dem Festgeldkonto haben, bedingt durch die Transfererlöse, die sie erzielen. Da wollten wir eigentlich gar nicht drauf hinaus, aber das fiel mir gerade so ein.
Ja, eigentlich wollten wir auch nicht auf den VfL Wolfsburg und den FC Augsburg hinaus, aber ich bin auf ein sehr schönes Zitat gestoßen, das möchte ich weder dir noch unseren Hörerinnen und Hörern vorenthalten. Cedric Ceesayger, Abwehrspieler des VfL Wolfsburg, ist ja nach Augsburg verliehen worden. Und der wurde angesprochen, oder ihm wurde die Frage gestellt in Augsburg, was er von der Stadt Augsburg erwarte. Rate mal, was er geantwortet hat.
Irgendwas mit der Puppenkiste?
Nee, wenn man den Vergleich zu Wolfsburg zieht, kann es nur besser werden. Zitat Cedric Ceesayger.
So, liebe Grüße an die alte Heimat. Ja.
Der hat offenbar Wolfsburg auch ohne Nebel oft gesehen und gesehen, wie es da aussieht, was ihm zu dieser Aussage veranlasst hat. Aber wir wollen uns nicht jetzt über den VfL Wolfsburg und den FC Augsburg festquatschen.
Nein, aber nur ganz kurz dazu. Ich meine, das ist ja das, was man ganz häufig hört. Also wenn du einen Nobel-Italiener in Wolfsburg aufsuchst, dann ist es ja meistens Vapiano. Das wissen wir ja auch. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Zusammenhang ist das vielleicht ein bisschen gemein, würde ich aber ganz gerne mal wissen, wie die Inneneinrichtung von Maximilian Arnold aussieht. Also wenn der sich so pudelwohl fühlt, in Wolfsburg, dann hat er bestimmt, kennst du diese Steingärten? Oder vielleicht hat er auch so einen gekachelten Holztisch im Wohnzimmer stehen und so eine alte Holzschrankwand oder so. Also ich sag mal so, wie gesagt, wenn man sich so pudelwohl in Wolfsburg fühlt, dann dürfen zumindest die ästhetischen Ansprüche nicht ganz so hoch sein.
Ja, aber bei den Italienern, da muss ich dich korrigieren. Also in Wolfsburg gibt es tatsächlich auch neben dem Vapiano und noch weitere gute Italiener. Es gibt eine Straße, ich habe deren Namen vergessen, da reiht sich ein italienisches Restaurant an das andere, was daran liegt, dass viele italienische Gastarbeiter in den 60er und 70er Jahren nach Wolfsburg gekommen sind, um bei VW zu arbeiten. Aber nicht alle haben da für Volkswagen gearbeitet, sondern einige haben dann auch sich dort in der Gastronomie niedergelassen und haben Restaurants aufgebaut, die wirklich auch ganz gut sind zum Teil. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und beim VfL Wolfsburg ist nicht gut. Die Parkplatzsituation bei Spielen, da habe ich heute vor einer Woche, am Dienstag war ich beim 5-1 der Wölfe gegen Borussia Mönchengladbach, ein Negativerlebnis gehabt. Ich will jetzt nicht wieder klagen, wir haben uns ja häufiger schon ausgekotzt über unsere An- und Abreiseschwierigkeiten zu Fußballspielen, aber das war echt doof. Also man parkte auf dem TV-Compound. Der TV-Compound ist quasi der Stellplatz für die Ü-Wagen und Autos der Medienschaffenden. Der TV-Compound ist hinter so einem Gitter versteckt und da stellt man sein Auto ab. Neuerdings ist das so, wenn man mit dem eigenen Auto zu Spielen des VfL Wolfsburg als Journalist fährt. Das Problem ist, der TV-Compound ist genau da, wo die Gästefans auch immer ein- und aussteigen, wo die vielen, vielen Fanbusse sind. Und wir haben ja in der vergangenen Woche die Auswärtsfahrertabelle besprochen. Borussia Mönchengladbach bringt ja in der Fußball-Bundesliga die meisten Auswärtsfans mit. Und das dauert natürlich, bis die dann in ihre Busse eingestiegen sind und bis die Polizei den Daumen hebt und sagt, ja, ihr könnt das Tor aufmachen und die Journalisten können jetzt auch endlich den Parkplatz verlassen. Wenn Augsburg da spielt, wäre das Problem nicht da gewesen. Aber natürlich waren auch am vergangenen Dienstag viele Gladbach-Fans in Wolfsburg, was dazu geführt hat, man will ja nach so einem Spiel, das am Abend um 20.30 Uhr beginnt und wenn man schnell Feierabend hat, so schnell wie möglich nach Hause, wird der eh spät. Und ich stand dann noch 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten auf diesem Parkplatz. Und dann hat irgendein Polizist gesagt, okay, jetzt machen wir das Tor auf, jetzt sind die Gäste-Fans sicher verstaut, jetzt können auch die Medienschaffenden losfahren. Und das ist echt schlecht. Ich hoffe, das hört jemand beim VfL Wolfsburg und wird das Problem sofort ändern. Aber mehr möchte ich jetzt auch über Wolfsburg und Augsburg und über Mainz und Nebel gar nicht verlieren. Wir haben auch ein großes anderes Thema.
Ja, ich wollte noch gerade sagen, ihr hört angenervt den Podcast für Beschwerden und Klagen. Ihr könnt natürlich auch eure Beschwerden und Klagen einreichen. Dann leiten wir sie natürlich weiter. Angenervt, euer Podcast für Beschwerden und Klagen. Ab sofort immer dienstags vormittags in eurem Lieblings-Podcast-Rundfunkgerät. Nein, worüber wollen wir sprechen? Über das, was momentan auch so ein bisschen die Gazetten beherrscht, die Online-Medien, darüber, wo jetzt alle spekulieren, dieses Endspiel für Nuri Sahin bei Borussia Dortmund?
Ja, also es ist ja so, dass der BVB heute Abend beim FC Bologna in der Champions League spielt. Nicht jeder wird die Folge vor dem Anpfiff oder vor dem Anstoß hören. Aber ich glaube, egal wie die Partie ausgeht, es bleibt ein kompliziertes Verhältnis zwischen Nuri Sahin und Borussia Dortmund. Es gibt Gründe dafür, dass es beim BVB nicht läuft und die wollen wir, ich würde mal sagen, ausführlich besprechen. Das können wir natürlich gerne jetzt machen. Und da habe ich wieder, jetzt habe ich fast die Antwort schon vorweggenommen. Gestern standen bei mir, als ich aus dem Haus kam, auf dem Fußweg schwarz-gelbe Mülltonnen, weil montags oft der grüne Punkt abgeholt wird. Diese gelben Säcke, die werden dann in die gelben Mülltonnen gestopft. Rate mal, als ich dann durch den Nebel diese schwarz-gelben Tonnen, gelb ist ja so eine Signalfarbe, entdeckt habe, woran ich spontan gedacht habe beim Anblick dieser schwarz-gelben Mülltonnen.
Vielleicht an die Punkteausbeute in diesem Jahr von Borussia Dortmund?
Nee, aber an Borussia Dortmund, weil alles Müll ist. Also okay. Die ganze Saison ist ein großer Müllhaufen.
Und der grüne Punkt ist denn das, was Werder gegen Heidenheim geholt hat, oder?
Der grüne Punkt ist das, was der VfL Bochum gegen Union Berlin geholt hat am grünen Tisch. Aber darüber haben wir jetzt echt oft geredet. Ja. Ne? Also lass uns mal beim BVB bleiben. Also ich sage schon mal, ich packe von Wanda Bologna auf die Anstoß-Playlist, weil Bologna ja wohl der Schicksalsort für Nuri Sahin wird oder möglicherweise wird heute Abend. Es gab 3 Niederlagen 2025. Eine übrigens auch am vergangenen Spieltag während der Woche in Kiel. Beim 2:4 in Kiel, bei Holstein Kiel, wird dich sicherlich sehr gefreut haben. Mich übrigens auch. Ein Wahnsinnsspiel, aber wahnsinnig schlecht ist das, was Borussia Dortmund in diesem Jahr zeigt. 3 Niederlagen, wie gesagt, im Jahr 2025 in der Bundesliga. 10. Platz, 7 Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Und Nuri Sahin sagt so Sätze, die man halt sagt, wenn einem nichts mehr einfällt. Er sagt, bis zum letzten Tag werde ich versuchen, voranzugehen und den Bock umzustoßen. Was glaubst du, den Bock umstoßen? Das ist ja die floskelhafteste Floskel, die man sich im Fußballsprech ausdenken kann. Wie wirkt Sahin auf dich? Wie wirkt Borussia Dortmund mit Sahin auf dich?
Ja, also ich finde tatsächlich schon am Kaffeesatz angelangt, weil es gibt ja diese Niederlagen, die darf es mal geben, und damit meine ich jetzt die bei Eintracht Frankfurt, also die glaube ich darf es mal geben, gerade bei Eintracht Frankfurt in dieser Saison, aber es gibt natürlich diese Niederlagen, die diesen häufig zitierten Offenbarungseid zeigen, und ich habe jetzt so ganz viele Gedanken im Kopf, zum Beispiel auch gerade den, dass eine Anstoßhörerin, ein Stussi sozusagen, uns geschrieben hat nach dem Spiel von Holstein Kiel gegen Borussia Dortmund, nach diesem 4:2, dass es ja eigentlich eine Sonderfolge geben müsste und dass man sich in Anführungsstrichen für uns mitfreut, oder beziehungsweise, dass man das wahrscheinlich teilen kann, das, was du gesagt hast, dass es mich gefreut hat, dass es dich gefreut hat. Und wie gesagt, das sind ja so diese Dinger, die natürlich diese Wellen schlagen. Also natürlich kann es auch so ein Spiel wie gegen Holstein Kiel mal geben, aber das ist ja genauso dieses, was schon fast einer Sensation gleicht, und der große BVB gewinnt bei diesem bislang relativ harmlosen Aufsteiger in der Saison, und das ist ein Debakel und eine Katastrophe, und so überschlagen sich dann ja auch die Medien, und dann gerät natürlich auch ein Lars Ricken in Erklärungsnöte, der ja auch sowas Ähnliches wie beschämend gesagt hat, und das ist sozusagen, die Spieler treten nicht Borussia Dortmund würdig auf und so. Und das ist ja, glaube ich, diese ganz große Bugwelle, die so vor dem BVB-Frachter oder vielleicht vor der BVB-Titanic gerade herläuft. So, ne? Also das, wie gesagt, das eine, das kann mal passieren. Du kannst mal an einem schlechten Abend bei einer sehr gut aufgelegten Eintracht-Frankfurt-Mannschaft verlieren. Aber das, was in Kiel passiert ist, eben, das ist, glaube ich, so das, was am Ende die Fackel im Vorgarten ist, wenn man es so mal sagen möchte. Und entsprechend glaube ich, dass das, was man schon häufiger gehört hat, das, was die Ausstrahlung, was Nuri Sahin so mitbringt, dass das am Ende auch die Spieler verunsichert. Und das hat mal Christoph Kramer in einem Podcast gesagt, dass natürlich brauchst du diese taktischen Kniffe, und die traue ich auch durchaus Nuri Sahin zu. Natürlich musst du ein Sachverständiger sein, aber am Ende entscheidet auch eine Kabine, beziehungsweise eine Ansprache, ein Auftreten in der Kabine darüber, ob du jetzt die Spieler mitnehmen kannst oder nicht mehr mitnehmen kannst. Und wenn man sich jetzt so die Pressekonferenzen von Nuri Sahin anguckt, der sich häufig so ein bisschen in Floskeln, finde ich, verliert, der auch häufig eben nicht so rhetorisch wach wird wie zum Beispiel sein Vorgänger Terzic, dann traue ich es ihm nicht mehr zu, dass er diese Mannschaft nochmal mitbekommt. Und von daher glaube ich, egal wie dieses Spiel jetzt ausgeht, und in der Champions League steht Borussia Dortmund ja auf Rang 9 von 36 Mannschaften, also steht ja relativ gut da, ist ja auf dem Weg da in Richtung Achtelfinale. Das kann natürlich so eine Zwischenlösung sein, dass es jetzt nochmal weitergeht, aber langfristig glaube ich nicht, dass Nuri Sahin die Saison noch beenden wird mit als Trainer von Borussia Dortmund.
Ein Sachverständigen brauchst du ja auch, wenn du mit deinem Auto einen Totalschaden verursacht hast. Und ein Totalschaden ist vor allen Dingen die Auswärtsbilanz von Borussia Dortmund in der Bundesliga. 9 Auswärtsspiele, 5 Punkte in der Auswärtstabelle auf Rang 16, in der richtigen Tabelle auf Rang 10. Und das, obwohl der BVB 7 aktuelle deutsche Nationalspieler in seinem Kader hat. Anton, Schlotterbeck, Brandt. Brandt war furchtbar schlecht in Kiel. Can, Groß, Metscher, Bayer, noch dazu mit Gregor Kobel, den Schweizer Nationaltorhüter, mit Marcel Sabitzer, einen sehr guten österreichischen Nationalspieler, mit Jamie Gittens, eines der heißesten Talente im englischen Fußball, mit Serhou Guirassy, den Top-Torjäger des Vizemeisters VfB Stuttgart. Also der Kader ist dafür ausgerichtet, um zumindest mal Zweiter oder Dritter hinter den Bayern und Bayer Leverkusen zu werden. Aktuell ist Borussia Dortmund Zehnter. Und das liegt natürlich dann auch an Nuri Sahin. Der aktuelle Trend ist ja eher so, dass die Entscheidungsträger bei Borussia Dortmund so ein bisschen zerrissen sind. Man bekommt mit, dass Matthias Sammer, der externe Berater, und Sven Mislintat, der Kaderplaner, eher gegen Sahin sind. Und Sebastian Kehl, dessen Vertrag ja gerade erst bis 2027 verlängert wurde, plus Watzke und plus Ricken sind eher für Sahin. Watzke ist ja der Geschäftsführer, Ricken ist der Mann, der quasi Watzke dann ersetzen soll und in seinem Windschatten noch so als Nachfolger aufgebaut wird. Ich finde aber auch, dass das ein Teil des grundsätzlichen Dortmunder Problems ist, dass es da so viele Entscheidungsträger gibt. Und mein Gefühl ist, keiner der vergangenen Trainer kann es Watzke, Ricken, Kehl, Sammer und Mislintat recht machen. Alle wollen das Beste, aber jeder irgendwie auf seine Art für den Verein, für Borussia Dortmund.
Ja, das sehe ich ein Stück weit auch so. Ich will jetzt nicht mit den vielen Köchen anfangen, die den Brei am Ende vermiesen. Aber ja, es gibt irgendwie sehr, sehr viele Berater. Und wo du viele Berater hast, da gibt es natürlich auch viele unterschiedliche Meinungen. Aber ich glaube, noch viel entscheidender ist am Ende bei einer Trainerentlassung oder bei mehreren relativ schnellen Trainerentlassungen in Folge, zählt sich ja ein Entscheidungsträger auch immer ein Stück weit selbst mit an, weil der ja am Ende auch für die Entscheidung gesorgt hat. Ne? Und das ist ja dann die offensichtliche Fehlentscheidung gewesen, es sozusagen von Terzic weg, ne, vom Champions-League-Finale weg, bis hin schon im Winter vor einem Jahr als Co-Trainer oder im Staff geholt zu Nuri Sahin. Und dass das dann nicht aufgegangen ist, ja, wie gesagt, das ist so eine Selbstanzeige ein Stück weit. Und deswegen, glaube ich, hadern solche Entscheidungsträger eben häufiger nochmal mit dieser Entscheidung, weil es dann allen klar wird, das war falsch.
Ich weiß aber auch immer gar nicht genau, was muss ein Trainer mitbringen, um eben Trainer bei Borussia Dortmund zu werden. Also oberflächlich betrachtet und stark verkürzt wiedergegeben, habe ich zwei Beobachtungen von außen natürlich. Also Edin Terzic, da muss man im Nachhinein sagen, war doch ja vielleicht gar nicht so verkehrt, was er gemacht hat. Er hat die Mannschaft in der vergangenen Saison ins Champions-League-Finale geführt. Aber trotzdem habe ich bei Terzic immer so das Gefühl gehabt, er konnte nie gut genug sein, weil er eben kein Weltmann ist. Aber er ist natürlich jemand, der im Sauerland geboren wurde. Da sind viele Schwarz-Gelb unterwegs und er war Jugendtrainer in Dortmund, er war Scout in Dortmund. Er war ja auch schon vorher mal Trainer beim BVB, wurde Pokalsieger. Aber er war nie so der, mit dem sich alle committed haben. Bei Nuri Sahin ist ja die Bindung zum BVB wahrscheinlich noch mal ein bisschen enger. Der ist in Lüdenscheid geboren, der war früher Balljunge, als der Signal Iduna Park noch gar nicht Signal Iduna Park hieß. Der ist quasi auch mit der schwarz-gelben DNA aufgewachsen. Man kann auch sagen, Nuri Liebe zählt. Wenn Nuri Liebe zählt, so könnte die heutige Folge heißen. Also jemand, der eine hundertprozentige Verbindung hat zu Borussia Dortmund und zu dem ganzen Umfeld. Er und Terzic vereint, dass sie keine Menschen sind, die nach oben hin aufbegehren. Das haben aber andere gemacht. Thomas Tuchel, unangenehmer Typ, aber sehr, sehr erfolgreich. Ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer. Jetzt werden die Bayern-Fans sagen, spinnt der? Nein. International gesehen ist Thomas Tuchel ein sehr erfolgreicher Trainer. Mit ihm hat es beim BVB nicht funktioniert. Mit ihm und Watzke vor allen Dingen nicht. Lucien Favre hat auch nicht so richtig funktioniert. Marco Rose auch, weil das eben stärkere Persönlichkeiten sind und die sich vielleicht auch nicht alles haben sagen lassen. Ich will nicht sagen, dass Terzic und Şahin sich alles gefallen lassen, aber ich komme da nicht mehr ganz mit. Also was wollen die? Zuletzt ist der Trend ja so gewesen, dass sie einen Trainer wollen, der ja nach Möglichkeit in schwarz-gelber Bettwäsche als Kind morgens aufgewacht ist, der eine hohe Identifikation mit Borussia Dortmund, mit seinen Fans hat, mit dem ganzen Vereinsumfeld. Die anderen waren Tuchel, Favre, Rose, externe. Also ich rede jetzt nur über Trainer, die seit 2015 bei Borussia Dortmund sind, denn 2015 ist ja der Trainergott Jürgen Klopp weggegangen und seitdem ist ja gefühlt bei Borussia Dortmund alles nicht mehr so schön und rosig wie vorher. Also nochmal, ich tue mich schwer damit. Was wollen die? Wie muss ein Trainer sein? Klar, ein Trainer muss erfolgreich sein, aber irgendwie ist es auch ein ganz schwieriges Umfeld. Man wird so zermalmt irgendwie so zwischen diesen ganzen Alpha-Tieren, die da an der Spitze bei Borussia Dortmund das Sagen haben und meiner Meinung nach auch nicht alle in eine Richtung gehen.
Ich glaube, es gibt tatsächlich auch noch unterschiedliche Aspekte und vielleicht sind das auch nur Nuancen, wie zum Beispiel, also nur Nuancen in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel dann eben der Titel, der am Ende gefehlt hat. Und wenn man sich mal überlegt, unter Terzic, wie nah man zweimal dem Titel war, wir können uns noch alle erinnern an die großen Krokodilstränen von Edin Terzic vor der Süd, nach dem vergeigten Meisterschaftsfinale gegen Mainz 05 und Musiala beim ersten FC Köln, dann noch den FC Bayern München, der ja, glaube ich, selten tiefer am Boden war, wie genau in der Zeit doch noch zum deutschen Meister geschossen hat. Oder natürlich, klar, ist der BVB nicht als Favorit in das Champions-League-Finale gegen Real Madrid gegangen. Aber wenn man sich auch diese Spielverläufe anguckt, dann warst du ja wirklich schon mit der häufig zitierten einen Hand am Henkelpott, mit der einen Hand an der Meisterschale. Und das ist natürlich so bitter, weil ein bisschen Edin Terzic, natürlich der DFB-Pokal, aber so ein bisschen der Marco Reus bei Borussia Dortmund ist, so ein bisschen der Ungekrönte. Und das ist natürlich so die Frage, ob der BVB überhaupt den Anspruch haben darf. Also klar, in der Meisterschaftssaison müssen sie den Anspruch haben bei dem Vorsprung und bei der Situation beim FC Bayern München, dass sie am Ende da auch den Deckel drauf machen. Aber ob sie überhaupt so ganz generell international und auch national immer den Anspruch haben dürfen, die Titel in aller Regelmäßigkeit zu holen oder ob man es ein bisschen so angeht wie bei Bayer Leverkusen, dass du sagst, wenn wir uns regelmäßig für die Champions League qualifizieren, dann muss das auch schon okay sein, weil wir nicht den Anspruch haben können, jedes Jahr deutscher Meister zu werden. Das ist, glaube ich, finde ich so die ganz große Frage. Und der andere Aspekt, der ja noch hinzugekommen ist, das hört man ja immer wieder mit Edin Terzic, dass eben Teile der Kabine in der vergangenen Saison, da geht vor allen Dingen der Blick in Richtung Mats Hummels, da geht, glaube ich, auch der Blick so ein bisschen in Richtung anderer arrivierter Führungsspieler, dass es da eben geknatscht haben soll und dass man ja so ein bisschen sich dann von vielleicht der einen Hälfte der Kabine hat überzeugen lassen und gesagt haben, gut, dann finden wir da jetzt eine interne Lösung und dann haben wir nun den Şahin schon. Ich glaube nicht unbedingt, dass Şahin schon geholt wurde, um diese Wachablösung in jedem Fall zu vollziehen, also von Terzic zu Şahin. Aber ich glaube schon, dass es eben mit diesem Klima letztendlich auch zu tun hat. Aber wenn man, wie gesagt, sich Şahin das mal anguckt. Şahin
war ja Co-Trainer unter Terzic, darauf spielt es
genau,
ne, in der
ja, genau.
Saison.
Aber wie gesagt, wenn man sich das mal so anguckt, was Terzic für den BVB geholt hat, da muss man einfach sagen, er war eigentlich der erfolgreichste Trainer nach Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund.
Ja, und es wäre ja auch im Bereich des Möglichen gewesen, dass er als Tabellenfünfter das Champions-League-Finale gegen Real Madrid gewonnen hätte. Wir erinnern uns an die Chancen von Niklas Füllkrug. Die erste Halbzeit war der BVB besser als Real. Und jetzt kommt eine sehr hypothetische Aussage. Mal angenommen, Terzic wäre mit Dortmund vergangenen Frühling Champions-League-Sieger geworden und die Saison wäre genauso ruckelig, wie sie jetzt ist. Jeder würde wieder an Terzic rummäkeln und würde ihn in Frage stellen. Der hätte als Champions League Trainer dann auch keinen Persilschein gehabt. Gut, den gibt's wahrscheinlich im Fußball im Misserfolgsfall bei keinem Verein für keinen Trainer. Aber trotzdem hätte man ihm wahrscheinlich wieder unterstellt, er hätte die Mannschaft nicht im Griff und wäre nicht der Richtige. Und ich finde das alles sehr, sehr merkwürdig bei Borussia Dortmund. Es schimmert ja so durch, dass Erik ten Hag jetzt wieder mal ein Favorit ist, der ja auch schon mal, bevor Vincent Kompany Trainer in München wurde, da als Favorit ausgemacht wurde, weil man ihm ein gutes Verhältnis zu Matthias Sammer nachsagt. Ten Hag hat mal die zweite Mannschaft des FC Bayern trainiert, während Sammer dort Sportdirektor war. Gut, das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei. Tatsache ist, das Spiel heute Abend in Bologna wird für den BVB, wird für Nuri Sahin sehr wichtig. Und genau, ich hoffe, wir konnten jetzt zumindest mal so ein bisschen im Dialog rausarbeiten, wo die Probleme bei Borussia Dortmund liegen. Überraschend sind diese Probleme schon.
Aber wenn das so kommen sollte, also wenn das so kommen sollte mit Ten Hag, dann muss auf jeden Fall die Anschlussfolge heißen, wenn es bei Borussia Dortmund auf der Trainerposition hakt.
Ja, dann vielleicht nächste Woche, ne? Weil ja, genau. Ich glaube nicht, dass jetzt innerhalb der nächsten 60 Minuten, vielleicht dauert es noch 90 Minuten, bis die Folge veröffentlicht ist, ein Trainer noch gewechselt wird. Das würde ja bedeuten, dass sich Borussia Dortmund vor dem Spiel in Bologna von Nuri Sahin trennen würde. Also das hat es ja noch nie gegeben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben heute auch noch was Großes vor, Stichwort Buchverlosung.
Ja.
Wir haben noch die Kultrubrik, die natürlich auch in dieser Folge wieder zum Einsatz kommt. Wir können natürlich auch noch über unsere Lieblingsvereine Holstein Kiel und den FC St. Pauli sprechen. Wie möchtest du weitermachen? Du darfst mal entscheiden. Ich habe jetzt auch schon so viel geredet.
Lass uns doch auf jeden Fall erst einmal noch auf unsere Lieblingsvereine schauen, weil ich finde, auf der einen Seite sind sie in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen mal wieder ein bisschen zu kurz gekommen, was natürlich viele sehr, sehr enttäuscht haben wird, ist ja völlig klar. Und weil ich finde, aus der Sicht von Holstein Kiel, wenn ich da mal ganz kurz mit einsteigen darf, muss ich ganz ehrlich sagen, war der Start in das neue Jahr ein bisschen Holstein Kiel-like. Ich habe natürlich, nachdem du mir in der vergangenen Woche geschrieben hast, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, also mit so einem Zwinkerauge, das war der Zwinkerauge, also unter den Zwinkeraugen war das der Zwinkerauge, ob du es mitbekommen hast, dass Holstein Kiel gegen Borussia Dortmund gewonnen hat.
Und da das habe ich dir geschrieben, weil ich sehe das Spiel im Presseraum des VfL Wolfsburg, dann war ich ja selber, das Spiel war um 18.30 Uhr, um 20.30 Uhr mit Wolfsburg gegen Gladbach beschäftigt, dann war ich irgendwann zu Hause, nachdem ich da vom Parkplatz weggekommen war, nachts um 1.30 Uhr lag ich dann im Bett und dann ging der nächste Tag, also der Mittwochmorgen los und ich hatte immer noch nichts von dir gehört. Das ist ja schon eine Sensation gewesen, dass deine Kieler Störche den angeschlagenen BVB geschlagen haben, ob angeschlagen oder nicht, trotzdem war es eine Sensation und du hast gar nicht reagiert. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob du das mitbekommen hast. Ist ja auch wieder Stromausfall gewesen. Habt ihr in Kapstadt ja manchmal, deswegen kam ja auch diese Folge gestern Abend nicht zustande. Deshalb diese WhatsApp-Nachricht.
Ja, das stimmt. Also ich habe natürlich alles mitbekommen und ich habe auch auf deine Antwort bzw. auf deine Frage auch geantwortet. War ja klar. Und das klingt jetzt so ein bisschen so als hahaha, wie selbstverständlich. Und der großkotzige Fabian, der diesen Sieg für selbstverständlich nimmt. Nein, will ich gar nicht sagen, weil da hängen unterschiedliche Aspekte dran. Weil ich finde, eigentlich hat Holstein Kiel, Klammer auf, Klammer zu, leider da weitergemacht, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört haben. Wie zum Beispiel beim SC Freiburg. Viel zu schnell.
Aber Freiburg war dieses Jahr. Aufgehört haben sie mit einem 5-1 gegen Augsburg.
Nein, sie haben weitergemacht, wie sie im vergangenen Jahr aufgehört haben. Wie zum Beispiel bei dem Spiel. Warte mal ganz kurz ab, das macht am Ende Sinn. Sie haben dort weitergemacht, wie sie im vergangenen Jahr aufgehört haben. Im vergangenen Jahr haben sie in der Regel viel zu häufig, viel zu einfach Gegentore bekommen. Natürlich gab es diesen Ausreißer gegen Augsburg, aber insgesamt hat Holstein Kiel viel zu früh, viel zu einfach, viel zu schnell, aus viel zu wenigen Chancen viel zu einfach Gegentore bekommen. So, also klar, wie gesagt, gab es das Spiel gegen den FC Augsburg. Aber wenn man sich das Spiel gegen den SC Freiburg anguckt, zack, 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 lagen sie schnell 0-3 hinten. Dann Holstein Kiel wieder Moral gezeigt, dann auch wieder zurückgekommen und dann aber am Ende sich auch nicht, Klammer auf, Klammer zu, Fiete Arp noch wieder belohnt, um noch den Ausgleich in Freiburg zu machen, sondern dann gehst du wieder unglücklich als Verlierer vom Platz. Dann hast du dieses Spiel, Negativserie von Borussia Dortmund, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, auswärts schwach. Dann gibt es dieses Nebelspiel in Kiel, Matschwetter, aufgepeitschtes Holsteinstadion. Dann gibt es diesen, ja, du hast es richtig gesagt, diesen Sensationssieg. Und dann, wo es dann aber eigentlich auch drauf ankommt, ich fange jetzt nicht an mit 6-Punkte-Spiel, aber wirklich gegen den direkten Konkurrenten, wo du dann am Ende den Sprung machen kannst, wo du dann am Ende Hoffenheim unter Druck setzen kannst, dann schaffst du es wieder nicht, das ins Ziel zu retten. Und deswegen, worauf ich hinaus will, bei Holstein Kiel ist es so, es gibt manchmal diese Ausreißerspiele nach oben, gibt es einfach mal so diese Tage, an denen alles passt. Das sind dann die Spiele wie gegen Heidenheim, gegen Augsburg, gegen Borussia Dortmund. Aber on the long term, also wenn man diese Sinuskurve so verläuft, wenn man die so glatt zieht, dann landest du wahrscheinlich leider trotzdem unter dem Strich. Und dazu muss man natürlich auch noch sagen, hat Holstein Kiel jetzt ja auch noch einen schon auch sehr merkwürdigen Transfer getätigt. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
John Tolkien aus den USA, ja. Sag mal, warum merkwürdig? Ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus willst.
Ja, ich sage jetzt mal merkwürdig, weil also der auf der einen Seite der Rekordtransfer ist. Der ist ja
Linksverteidiger.
Red Bull New York, jetzt nach Kiel fest verpflichtet worden. 3 Millionen für Holstein Kiel, sehr, sehr viel Geld. Aber es wirkt zumindest so, als hätte sich Holstein Kiel oder die Verantwortlichen im Vorfeld nicht mit dessen politischer und vielleicht auch gesellschaftspolitischer Einstellung auseinandergesetzt, weil er ziemlich abgedrehte Sachen in den sozialen Medien bei sich gepostet hat, die darauf schließen, dass er unter anderem wissenschaftsfeindliche Meinungen hat, vertritt, wie zum Beispiel, dass die Erde eine Scheibe sei, teilweise auch politisch fragwürdige Meinungen vertritt. Und ich glaube, wenn ich das so richtig mitverfolgt habe, wenn man ihn sozusagen darauf hingewiesen hat, dass das ziemlich hohe Wellen schlägt, hat er sich von seinen eigenen Meinungen nicht distanziert, sondern seinen Social-Media-Account auf privat gestellt, also dass das nicht mehr alle mitbekommen. Und da frage ich mich natürlich, gehört das nicht auch zu einem Gesamtklima dazu, dass man sozusagen die Werte des eigenen Vereins auch ein Stück weit mit vertreten sollte, muss? Also zumindest, wenn sie so abgedreht sind. Das ist jetzt ja nicht die Frage, dass irgendwie jeder Spieler die Partei wählen muss, die im Parteiprogramm des Vereins steht. Und letztendlich ist das ja auch Privatsache. Aber wenn sie halt so gesellschafts- und vielleicht auch wissenschafts- und allgemein kritisch sind, dann ist natürlich die Frage, warum sich Holstein Kiel in dieser Situation und vor allen Dingen letzter Satz, wo es auch immer heißt, dass das Binnenklima bei Holstein Kiel auch dafür entscheidend ist, dass man damals aufgestiegen ist, dass die Truppe so gut ist, warum man sich dann so ein ins Storchennest holt.
Ja, wir reden über John Tolkien, 22-jähriger Amerikaner, der auch schon ein paar Länderspiele für die USA gemacht hat. Meinst du, dass der gestern eine Donald-Trump-Kappe bei der Amtseinführung aufhatte, als er die Amtseinführung live im Fernsehen vielleicht mit ein paar Stunden Zeitunterschied verfolgt hat?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich sag mal so, das wäre natürlich irgendwo ein Stück weit auch sein Bier, auch wenn ich das sozusagen nicht unbedingt nachvollziehen könnte, also ganz und gar nicht. Aber wie gesagt, so Dinger noch weiter zu äußern, Inhalte zu teilen, Inhalte zu vertreten, die sowas von abgedreht sind, das ist schon, finde ich, sehr, sehr schwierig, oder?
Ja, ich finde auch, das gehört zum Scouting dazu, dass man sich nicht nur mit den fußballerischen Skills eines Spielers auseinandersetzt, sondern auch mit den charakterlichen Eigenschaften, und das spielt ja auch mit in seinen Charakter rein. Aber trotzdem möchte ich Holstein Kiel loben, also vielleicht nicht für diesen Transfer, ich kann ihn fußballerisch gar nicht einschätzen, sondern für diese Mentalität, und dafür ist das Spiel in Freiburg ein perfekter Beleg. Also der SC Freiburg führte mit 3:0 gegen Holstein Kiel, dann stand 2:3, dann hätte Fiete Arp, du hast es eben angesprochen, fast noch den Ausgleich für Holstein Kiel erzielt, und das habe ich schon oft erlebt bei Kiel. Du kannst die Mannschaft nie abschreiben. Die Erfahrung musste selbst der deutsche Meister Bayer Leverkusen machen, der sich denn zu einem 2:1 Zitterheimsieg gegen Kiel ins Ziel gerettet hatte. Also das hat Kiel zu bieten, so eine Moral, die immer intakt ist, egal ob das Team mit 2 oder 3 Toren in Rückstand liegt. Und zu dem Spiel gegen Dortmund noch eine Anmerkung. Das ist echt fast ein bisschen gemein, ne? Wie so Medienticken ist mir mal wieder aufgefallen. Da gewinnt Holstein Kiel sensationell mit 4-2 gegen den BVB. Ja, ist bestimmt in der KN, also in den Kieler Nachrichten, ein Riesenthema gewesen. Aber überregional, wenn du mal so die überregionalen deutschen großen Sportportale gelesen hast, dann ging es überwiegend um die Krise von Borussia Dortmund, ja, die durch dieses 2-4 verschärft wurde. Und dann hat man hier und da, und es war immer dieselbe, doch eine Holstein-Kiel-Geschichte bekommen. Und da drehte es sich dann um Phil Harris, das ist aber auch berechtigt, den Doppeltorschützen, der zu dem Zeitpunkt 7 Tore nach 10 Spielen erzielt hatte. Super Quote. Und vor allen Dingen dann eine super Quote, wenn man bedenkt, dass der in der vergangenen Saison noch in der 4. Liga in der Regionalliga Südwest für den FC Homburg gespielt hatte. Und für Homburg wurde er Torschützenkönig in der Regionalliga Südwest und deshalb haben ihn dann offenbar auch die Kieler verpflichtet. Interessante Beobachtung oder Anekdote noch zu Phil Harris. Ich war ja Reporter beim 5-1 gegen Augsburg. Da traf der auch doppelt und wir haben das jetzt ja schon häufiger mal gesagt, wenn man ein Spiel in Kiel überträgt, dann sitzt Carsten Wehlmann, der Sportgeschäftsführer von Holstein Kiel, nebenein, weil der meint, da oben, wo wir sitzen, den besten Blick auf den Platz zu haben. Der Blick ist auch wirklich gut. Und man kommt ja hier und da, wenn man selber mal nicht reden muss, auch mal mit ihm ins Gespräch und nachdem Harris dann das zweite Tor geschossen hatte, habe ich gesagt, boah, da habt ihr aber einen. Wird schwierig für euch, den zu halten. Und er meinte, nein, nein, keine Sorge, der hat noch Vertrag. Und er war, das hast du ihm angemerkt, richtig stolz, diesen Spieler entdeckt zu haben und diesen Spieler nach Kiel geholt zu haben. Und das ist ja wirklich, auch wenn es jetzt 7 Tore nach 11 Spielen sind, immer noch eine unfassbare Quote, dass der in der ersten Liga sofort so gut funktioniert. Sicherlich auch dadurch bedingt, dass sich Alexander Bernatzon verletzt hatte, der ja wahrscheinlich sonst gespielt hätte, wenn er sich nicht früh verletzt hätte, der erste Saisontorschütze von Holstein Kiel. Und Harris sieht man jetzt auch immer häufiger vor den Mikrofonen nach Spielen, weil er als Gesprächspartner für die Medienschaffenden wichtiger wird. Aber trotzdem ist das ein bisschen fies, dass überregional nach dem 4-2 der Kieler gegen Dortmund die meisten über das Negative, nämlich über die Krise der Dortmunder, berichtet haben und eben nicht über diese tolle Leistung der Kieler.
Man muss natürlich auch sagen, da ist man als Holstein-Kiel-Sympathisant natürlich froh, dass bald das Wintertransferfenster schließt, bevor Phil Harris für 80 Millionen zu Manchester City geht. Aber wie gesagt, von daher mach schnell das Fenster zu, nicht, dass er da noch der 22-Jährige wird, der aus dem Fenster steigt und verschwindet. Aber ja, nein, wirklich sensationell. Ich traue manchmal dem Braten noch nicht so richtig, weil, haben wir auch schon drüber gesprochen, ich will jetzt auch nicht sagen, ne, das hat doch Hermann Gerland gesagt, immer Glück ist Können. Also es war natürlich auch manchmal so der ein oder andere glücklicher aussehende Treffer mit dabei. Aber ja, klar, also die Quote gibt ihm natürlich recht. Überragend und muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt in der Form ihm auch nicht unbedingt zugetraut. Vor allen Dingen muss man natürlich auch sagen, mit den 7 Toren in den 11 Spielen bei einem Aufsteiger, ne? Also das ist ja auch nochmal was anderes, bei einer Mannschaft, die überwiegend die Spiele verloren hat, so zu treffen, das ist schon nicht schlecht.
Ja, Holstein Kiel hat, ich muss mal eben auf die aktuelle Tabelle gucken, es war vor dem zurückliegenden Spieltag so, dass die Kieler doppelt so viele Tore hatten wie der FC St. Pauli. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das immer noch so ist. Da muss ich mal eben die Tabelle aufrufen.
Der Anschlussfaktencheck.
Der Anschlussfaktencheck. St. Pauli, hier wird nur die Tordifferenz angezeigt. Naja, Kiel hat in etwa doppelt so viele Tore wie der FC St. Pauli erzielt, ist aber auf einem Abstiegsplatz. St. Pauli ist 14. Und St. Pauli hat ja in Heidenheim gewonnen. Und ich weiß nicht, ob du bist ja sehr viel auch in sozialen Medien unterwegs. Hast du dieses Meme gesehen? Was sagen die Freiburger, die Hoffenheimer, die Stuttgarter und die Heidenheimer? Da gab es so eine Kachel, die auch geteilt wurde. Ich glaube, auch bei Instagram geteilt wurde. Hast du die gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Wir können alles außer St. Pauli. Weil es war tatsächlich der 4. Sieg des FC St. Pauli in Baden-Württemberg. In Freiburg gewonnen, in Hoffenheim gewonnen, in Stuttgart gewonnen, in Heidenheim gewonnen. Weshalb die St. Pauli-Fans in Heidenheim auch gesungen haben, immer weiter vor, schießt für uns ein Tor, hier im Schwabenland spielen wir euch an die Wand. Okay, an die Wand spielen ist noch was anderes, aber das ist schon ein skurriler Zufall, dass St. Pauli all seine Auswärtssiege und 4 von 5 Siegen in der Bundesliga in Baden-Württemberg geholt hat.
Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Beziehungsweise, das sind eigentlich so diese typischen Reportergeschichten, ne? Die man dann ausgräbt, so, ne? Weil irgendjemand hat das mal gelesen und dann sagst du so, guck mal, das muss eine besondere Geschichte sein, weil irgendeine Geschichte braucht man am Ende ja immer, die man erzählen muss.
Genau, so, und wollen wir jetzt mit einer Geschichte weitermachen, die einige Hörerinnen und Hörer freut, die sich nämlich um das Buch von Albrecht Breitschuh beworben haben, der ja ein Buch über Klaus Augenthaler, mit Klaus Augenthaler zusammengeschrieben hat. Du hast da was vorbereitet. Genau. Wollen wir damit weitermachen?
Lass uns das mal tun, und zwar vielleicht, um nochmal alle wieder einzufangen. Wir haben das ja in der Folge vor Weihnachten gemacht, dass ihr euch mit der Frage auseinandersetzen konntet, wie der Spitzname von Klaus Augenthaler ist, ob Fabi oder Auge. Und mit der richtigen Antwort seid ihr in einem Lostopf gelandet und nicht nur über Instagram, sondern über alle Möglichkeiten, uns zu erreichen, haben wir alle Namen mal aufgeschrieben und entsprechend in einen kleinen Lostopf gepackt. Und ich habe jetzt hier entsprechend die Antwort bzw. die drei glücklichen Gewinner oder eben auch Gewinnerin. Also, wenn
eine
ihr
Anmerkung
jetzt
noch von mir, alle ja, Interessenten bitte. An diesem Buch, alle, die am Quiz beteiligt waren, nicht nur über Instagram, sondern auch über andere Kanäle, sind in der Lostrommel gelandet. Das vielleicht nochmal vorweg, weil nicht jeder bei Instagram ist.
Das habe ich zwar gerade gesagt, aber gut, dass du es nochmal unterstrichen hast. Aber nein, genau so, ganz genau so ist es. Drei an der Zahl habe ich vor mir liegen und ich sage jetzt mal auch so ein bisschen, um die Privatsphäre zu wahren, nur den Vornamen und mit den Anfangsbuchstaben des Nachnamens. Und
jetzt kommt Klaus A.
ja, genau. Und Albrecht B.
Ja.
Und Fabian W. Und
Michael A.
A. Nein, genau. Und wie gesagt, ich schreibe euch sonst auch nochmal an und sage, dass ihr gewonnen habt. Und es gab ja noch den Zusatz, möchtet ihr das Buch sofort haben, dann wird Albrecht Breitschuh euch das Buch zuschicken. Oder wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass Klaus Augenthaler eine private, eine persönliche Widmung hinterlässt. Also, Spannungsbogen ist da, Trommelwirbel ist auch da. Und jetzt greifen wir rein und wir haben hier noch einen von der DFL, der ist ja ein Justiziar, der das hier auch noch bezeugt, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
Und der ist Business Class von Frankfurt nach Kapstadt geflogen. Die Kosten übernimmt selbstverständlich der DFB oder die DFL.
Der erste Name ist die glückliche Gewinnerin, ist Stefanie H. Punkt. Herzlichen Glückwunsch, dir soll das Buch gehören. Und wie gesagt, wir schreiben dich auch nochmal auf dem persönlichen, privaten Wege an. Wir machen weiter. Der zweite Name ist Jörg M. Punkt. Jörg M. Ö. kann ich noch verraten. Jörg Mö.
Mönckebergstraße.
Das ist wahrscheinlich, gehe ich davon aus. Und wir haben noch eine letzte Gewinnerin. Dadam, dadam, dadam. Nochmal Spannungsbogen. Und ein frisches Buch, frisch gedruckt, über Klaus Augenthaler von Albrecht Breitschuh geht an, vorwärts wie rückwärts, Anna, Anna D. Punkt, Anna D. Punkt. Also Stefanie H. Punkt, Anna D. Punkt und Jörg Mö, herzlichen Glückwunsch zum Buch von Albrecht Breitschuh über Klaus Augenthaler. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite und jetzt kommt gleich das nächste Highlight. Hier ist die Kultrubrik.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, jetzt hast du gerade so viel geredet. Soll ich mal anfangen, damit du mal ein bisschen deine grauen Zellen anstrengen musst?
Ja, bitte.
Dieter Hecking. Wir haben jetzt gar nicht über die 0:3 Aufholjagd des VfL Bochum gegen RB Leipzig gesprochen. Aber Dieter Hecking, er ist ja der aktuelle Trainer des VfL Bochum. Der hat es geschafft, in die Top 10 der Bundesliga-Rekordtrainer vorzustoßen. 427 Mal saß er auf der Bank bei Alemannia Aachen, bei Hannover 96, beim 1. FC Nürnberg, beim VfL Wolfsburg, bei Borussia Mönchengladbach und neuerdings beim VfL Bochum. Du sollst die anderen 9, und zwar von 9 hoch auf 1 raten. Ich gebe dir zu jedem Trainer ein paar Hinweise und deine Aufgabe ist es dann, den Namen rauszubülken, wenn er dir auf der Zunge liegt. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen?
Ich bin bereit.
Auf Platz 9 liegt jemand, der sehr erfolgreich war in den 90er und 2000er Jahren mit den beiden damaligen Top-Teams der Fußball-Bundesliga, Borussia Dortmund und Bayern München. Er wurde sowohl Meister mit dem BVB als auch mit dem FC Bayern. Mit diesem Verein hat er sogar die Champions League gewonnen.
Ja, er saß 460. Ja. Ich weiß es. Es müsste Ottmar Hitzfeld sein.
Richtig, 460 Mal auf der Bank. Wir gehen ein paar Jahre zurück in eine Zeit, in der es dich noch nicht gab, aber in der es die große Borussia, die Fohlenelf, die Elf vom Niederrhein gab, die sehr erfolgreich war. Da war er Trainer bei Borussia Mönchengladbach und dann auch noch beim rheinischen Rivalen, beim ersten FC Köln.
Ich weiß
Ich glaube mittlerweile so,
ja? Also ich glaube mittlerweile, wolltest du gerade sagen?
Ich glaube, dass mittlerweile eine Straße auch in Gladbach am Stadion nach ihm benannt ist.
Ich glaube, es ist Udo Lattek.
Es ist Hennes Weisweiler. 470 Bundesligaspiele. Ja. Vielleicht kommt aber der gerade von dir erwähnte Udo Lattek später auch noch. Jetzt aber kommt dieser Mann hier. Er war beim HSV, bei Werder Bremen, bei Eintracht Frankfurt, beim VfB Stuttgart, beim FC Bayern, bei den Wölfen, bei unseren Wölfen, bei Schalke 04 und dann auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit noch mal kurz bei Hertha BSC als Retter in der Relegation. Er bringt es auf 502 Bundesligaspiele als Trainer. Wenn du ihm nach seinem Lieblingsgetränk fragst, dann sagt er, ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee.
Es ist Felix Magath.
Natürlich
Richtig.
Bin ich das, der Felix.
Klar, ja.
Weiter geht's mit dem Sechstplatzierten. Seine Trainerkarriere begann beim KFC Uerdingen. Damals haben wir, glaube ich, noch von Bayer 05 Uerdingen gesprochen. Weiter ging es zu den Zebras, MSV Duisburg. Anfang der 2000er ein kompletter Wechsel und zwar an die Ostsee zum FC Hansa Rostock, war damals noch erstklassig. Dann trainierte er den ersten FC Köln. Köln gefällt ihm, denn in Köln gibt's Karneval und Karneval liebt er. Eintracht Frankfurt, Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf waren weitere Stationen in der Karriere von ...... der es auf 515 Spiele als Bundesliga-Trainer bringt.
Vorname, weißt du, Vorname Schunkel, Nachname Funkel.
Friedhelm Funkel, das ist richtig. Der Fünftplatzierte hat in den 70er Jahren und auch danach in den 80ern, aber vor allen Dingen in den 70ern, die großen Vereine FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach trainiert. Später war er noch bei Borussia Dortmund. Da war er so eine Art Schattenmann für den damals noch sehr jungen und immer noch sehr impulsiven Matthias Sammer. Weitere Stationen waren der 1. FC Köln und Schalke 04.
Mit der DSF-Cappy auf dem Kopf, Udo Lattek.
Richtig, 522 Spiele. Vierter, da sind gar nicht so viele Vereine zusammengekommen. Das könnte daran liegen, dass er bei einem Verein sehr lange gewesen ist. Das ist der Verein von der Weser, Werder Bremen. Danach trainierte er außerdem gar nicht so lange Eintracht Frankfurt und auch noch später Hannover 96. Wen suche ich?
Ah ja, klar, Thomas Schaaf.
Thomas Schaaf, 525 Bundesligaspiele. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Dritter, ein Mann, der bei Eintracht Frankfurt auf der Trainerbank saß, beim 1. FC Kaiserslautern, bei Borussia Dortmund, bei Bayer Leverkusen und Anfang der 90er beim FC Bayern München in einer Phase, in der es drunter und drüber ging. Das war so die Ausgangsphase des FC Hollywood. Schöne Doku übrigens, die man da in der ZDF-Mediathek sehen kann, über die wilden Jahre Mitte der 90er mit Helmer, Matthäus, später Basler und so weiter. Ich suche den Mann, der auch eine kurze Amtszeit als Teamchef hatte, der deutschen Nationalmannschaft. Und was sage ich? Erfolgreich war die nicht. 569 Mal Bundesliga-Trainer.
Natürlich sehr, sehr schwer für einen Menschen, der sich im Fußball nicht so auskennt. Aber ich würde sagen, ich würde es mir trotzdem zutrauen, es ist Erich Ribbeck.
Es ist Erich Ribbeck. Richtig. 569 Spiele. Wir sind fast am Ende. Nur noch zwei bleiben übrig. Der Zweitplatzierte hat auch Borussia Mönchengladbach trainiert, hat auch den FC Bayern trainiert, mehrmals sogar. Außerdem war er Trainer bei Eintracht Frankfurt, bei Schalke 04 und bei Bayer Leverkusen, damals mit dem jungen, vom FC Bayern ausgeliehenen Toni Kroos, der regelmäßig unter ihm gespielt hat. Er hat, glaube ich, auch einen Hund, der am Ende auch ein Mitspracherecht hatte, ob er mal wieder reaktiviert wird oder nicht als Trainer. Es waren viele Spiele, die er als Trainer begleitet hat. 668 an der Zahl. Er war auch im Ausland, aber hier geht es ja nur um die Bundesliga-Vereine.
Das ist Athletic. The one and the only Jupp Heynckes.
Richtig. Athletic Bilbao, Real Madrid waren zwei Auslandsstationen. Und jetzt kommt der mit großem Abstand Rekordtrainer in der Bundesliga-Geschichte. 837 Spiele und da kommen jetzt erstmal die Vereine. Kickers Offenbach, Werder Bremen, ich kann auch sagen, es waren einige Jahre an der Weser. Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf, Bayern München, auch er taucht in der Doku FC Hollywood auf. Mhm. Wir sind in den 90er Jahren. Erster FC Kaiserslautern und Hertha BSC.
Ich pfeife seinen Namen auf dem kleinen Finger, es ist Otto Rehhagel.
Es ist Otto Rehhagel mit 837 Bundesligaspielen. Das hast du sehr gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank. Und es ist ganz witzig, ich habe tatsächlich, ich will nicht sagen etwas Ähnliches, aber bei mir geht es auch um Trainer, weil das Thema ja ein, oder die Folge ja eine Trainerfolge ist, ein Trainerthema. Und zwar geht es um Trainer von Borussia Dortmund und du sollst sagen, davor oder danach war der Trainer. Also ich nenne dir jetzt gleich zwei Trainernamen in der langen Trainerliste von Borussia Dortmund und du sollst mir sagen, ja, war der Trainer vor dem einen oder nach dem anderen Trainer von Borussia,
ja,
Dortmund.
Okay.
Und das heißt, es gibt ein paar Trainer, die wir möglicherweise schon mal gerade eben gehört haben. Ich fange jetzt zum Beispiel mal an. Erich Ribbeck habe ich rausgeschrieben. Vor oder nach Horst Köppel?
Vor Horst Köppel.
Vor Horst Köppel, das ist sehr, sehr richtig. Erich Ribbeck war vom 10.84 bis zum 6.85 Trainer von Borussia Dortmund, mittlerweile 87 Jahre alt. Horst Köppel war vom 7.1988 bis zum 6.1991 Trainer von Borussia Dortmund.
Krass, so oft haben wir noch nie über Erich Ribbeck in einer Folge gesprochen.
Ottmar Hitzfeld, vor oder nach Bernd Kraus?
Vor Bernd Kraus.
Weißt du ungefähr, wann Bernd Kraus Trainer war, der Österreicher, inzwischen 67 Jahre alt?
Zur Jahrtausendwende, 99, 2000, irgendwo in dem Zeitfenster.
Sehr gut. Ottmar Hitzfeld, wissen wir, war natürlich mehrfach Trainer von Borussia Dortmund, aber auf jeden Fall davor, am 7.1991 bis zum 6.1997, eine ganze Ära geprägt. Und Bernd Kraus war vom 2.2000 bis zum 4.2000 Trainer von Borussia Dortmund. Jetzt ist die große Frage, vor oder nach Bernd Kraus Michael Skibbe?
Danach.
Michael Skibbe, das ist der erste kleine Fehler, war vor Bernd Kraus. Und zwar Ottmar Hitzfeld, Nevio Scala, dann Michael Skibbe vom 7.1998 bis zum 2.2000 und damit vor Bernd Kraus, Michael Skibbe, der ja auch mal etwas mit der deutschen Fußballnationalmannschaft am Hut hatte. Trainer,
oh ja,
von Borussia Dortmund. Vielleicht jetzt auch gar nicht so leicht. Vor oder nach Thomas Doll? Die Frage ist, wann war Jürgen Röber Trainer von Borussia Dortmund?
Vor Thomas Doll, weil Thomas Doll der Vorgänger von Jürgen Klopp war.
Das ist sehr, sehr gut. Am 12.06.2006 Jürgen Röber bis zum 3.2007 Trainer von Borussia Dortmund und danach ab dem 3.7. lachte sich ein gewisser Thomas Doll den Arsch ab und war am Ende bis zum 5.2008 Trainer von Borussia Dortmund. Noch einen leichten oder noch einen schweren?
Wie du willst.
Okay, dann machen wir noch zwei. Ich habe mir noch zwei rausgeschrieben. Peter Bosch vor oder nach Peter Stöger, Trainer von Borussia Dortmund?
Ja, das finde ich schwer oder schwierig. Nicht, weil das schon so lange her ist, ganz im Gegenteil. Da muss ich raten. Ich würde sagen, Stöger war ja Interimstrainer, Bosch war ja jemand, der eine Saison begonnen hatte, eine große Lösung sozusagen. Stöger kam, nachdem er beim 1. FC Köln nicht mehr Trainer war. Ich würde sagen, dass erst Bosch Trainer war und dann Stöger.
Ja, absolut richtig. Am 7.2017 wurde Peter Bosch Trainer, inzwischen 61 Jahre alt, bis zum 12.2017 Trainer von Borussia Dortmund. So, und jetzt habe ich noch eine letzte Geschichte. Edin Terzic, vor oder nach Marco Rose Trainer von Borussia Dortmund?
Sowohl als auch.
Absolut richtig, genau. Vor und nach, das hast du sehr gut gemacht. Edin Terzic war nämlich das erste Mal vom 12.2020 bis zum 6.2021 Trainer von Borussia Dortmund. Dann kam Marco Rose vom 7.2021 bis zum 5.2022. Und wie wir alle wissen, wurde danach noch einmal Edin Terzic Trainer von Borussia Dortmund. Und wer wird der Nachfolger von Nuri Sahin? Das ist die große Frage.
Vielleicht gibt es ja auch gar keinen Nachfolger.
Nee.
Erik Ten Hag.
Irgendwann schon.
Ja, aber ja, das stimmt. Irgendwann wird es einen Nachfolger geben, da hast du recht. Auf jeden Fall gibt es von mir Bologna von Wanda in Anlehnung an das sehr wichtige Spiel heute Abend von Borussia Dortmund in der sehr schönen italienischen Stadt. Für unsere Anstoß-Playlist, was kommt von dir?
Von mir kommt drauf von Florence and the Machine Spectrum in Klammern Say My Name im Calvin Harris Remix. Cooler Song.
Okay. So, ich sag noch, wo ich am Wochenende bin, nicht in der ersten und auch nicht in der zweiten Liga, aber in der dritten. Der SC Verl spielt gegen Alemannia Aachen am Samstag und am Sonntag bin ich beim Basketball tatsächlich. Die Hamburg Towers gegen die Würzburg Baskets. Ich kenne mich im Basketball nicht so wirklich gut aus. Spielt Dirk Nowitzki noch in Würzburg? Weißt du das zufällig?
Naja, aber das ist auch egal. Ich kenne mich nun wirklich eigentlich mit dem Fußball auch nicht so richtig aus, aber mache trotzdem seit 5 Jahren mit dir im Fußball-Podcast. Also von daher, ich traue dir das zu. Man kann alles lernen.
Aber Nowitzki ist da noch, ne?
Nee,
okay, gut, gut. Ja, das hilft mir schon mal. Okay.
Also machst du schön, dass die Übertragung? Bei dir wieder
Nein, nicht die Übertragung. Ich bin da und mache
privat
so. Anderen. Nee, nicht privat. Ich muss da arbeiten, so Interviews führen und so.
Okay.
So, solche Sachen mal. Genau. Und ich bin froh, dass der Strom wieder fließt bei dir. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Freue mich auf nächste Woche. Und ich wünsche euch da draußen natürlich auch eine ganz tolle Woche. Bleibt gesund. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr die Paul-Nebel-Wand durchbrechen und ein bisschen was sehen. In Hamburg, da reißt sie gerade auf. Also es ist ja noch sehr früh am Morgen, jetzt gerade 9:30. Wir zeichnen seit einer Stunde auf. Man kann schon wieder was sehen draußen. Ich glaube, ich werde gleich mal rausgehen, aber vorher putze ich noch die Zähne. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Ich sage auch noch ganz kurz, ich werde auch noch mal am Wochenende vor die Tür gehen und ein bisschen mit Kumpels Fußball spielen. Da geht es natürlich um den Cup der guten Hoffnung.
Anstoß, der Fußball-Podcast.